Meditieren, Yoga, Joggen, nichts entspannt mich.
Echt? Mich entspannt meine Steuer total.
Steuer? Wie Finanzamt? Die Steuererklärung?
Ja, ich habe ganz locker über 1000 Euro zurückbekommen.
Hast du geheime Connections oder Excel-Superkräfte?
Nö, nur die Wieso-Steuer-App.
Wow, und das ist einfach?
Klar, die macht fast alles automatisch.
Ich fühle mich plötzlich so entspannt.
Hol dir dein Geld zurück. Abgabefrist 31. Juli.
Was?
Schaffst du ganz entspannt mit Wieso-Steuer?
Ach, ja.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holoch und seine Gäste.
Freundschaft und Leidenschaft gehen zu Ende. Alleine diese Zeilen fassen ziemlich gut zusammen, was man in so einer Sportlaufbahn alles erleben kann. Höhepunkte wie Weltmeistertitel, aber auch schwere Verletzungen oder mentale Rückschläge pflasterten ihren Weg. Sie hat alles erlebt, ist aber vor allem sich selbst immer treu geblieben. Und in dieser Ausgabe ist sie in der Flugshow zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Anna Holland.
Ja, hallöchen. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch. Dein Alltag sieht jetzt ganz anders aus. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde mich erstmal interessieren, wie war denn überhaupt so der erste Frühling seit Ewigkeiten ohne Saisonvorbereitung? Wie hast du den erlebt?
Ja, total entspannt, muss ich sagen. Also ich konnte tatsächlich die ersten Sommertage mal genießen, ganz ungewohnt. Und auch generell der ganze Frühling war total ungewohnt, weil ich bin ja wieder nach Hause gezogen in meine Heimatstadt. Dementsprechend war seit Umzug bis, wie lange haben wir gebraucht? Bestimmt einen Monat oder so, bis hier alles in der Wohnung stand. Ich hatte ja Gott sei Dank die Zeit, weil ich sozusagen noch nicht arbeiten musste oder frei haben durfte. Und ja, die Zeit habe ich genutzt, um unser neues Haus hier instand zu setzen und meine Familie zu besuchen. Und das Geile ist halt jetzt, ich wohne 5 Minuten von meinen Eltern weg. Und das ist einfach komplett ungewohnt. Ich kann einfach meiner Mutter kurz schreiben, hey, bist du zu Hause? Und dann fatze ich halt kurz bei der vorbei. Und das kenne ich halt seit, wie lange habe ich jetzt in Bayern gewohnt? 13 Jahre habe ich das nicht gekannt. Und auch meine beste Freundin hier gleich ums Eck. Ja, das ist halt total geil. Und wir wohnen halt auch so zentral in der Stadt, dass ich in die Innenstadt laufen kann. Dementsprechend, sieht es auf dem Konto gerade eher schwer aus, weil der ein oder andere Laden doch die ganz guten Klamotten hergibt. Aber ja, es ist einfach schön. Ich bin total glücklich, zu Hause zu sein. Und ja, es war also bis jetzt super Zeit gehabt.
Also dem entnehme ich, was wir auch schon im Vorgespräch hatten, du hast so gar keine Schwierigkeiten gehabt, in den neuen Lebensabschnitt hineinzufinden.
Nee, null. Also tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich habe die Zeit auch sehr gut genutzt, bevor ich hier bei der Bundespolizei ins Praktikum gegangen bin, um tatsächlich auch mal körperlich zu chillen. Also wirklich mal kein Training, gar nichts gemacht körperlich, außer halt ein bisschen, was man halt so tut im Alltag. Aber das war einfach so schonend und so. Also es hat mir so viel zurückgegeben. Meinen Knien geht es auch wieder richtig gut. Die tun überhaupt nicht mehr weh. Ja, das wurde einfach total gefühlt.
Also das komplette Kontrastprogramm zu dem, was man sonst so von Sportlern hört, die nach der Karriere erstmal noch abtrainieren müssen, bevor sie wirklich die Beine hochlegen. Auch mal interessant.
Ja, gut, ich habe ja Gott sei Dank keinen Ausdauersport gemacht. Da muss man also so viel abtrainieren. Ich habe mich natürlich schon um meine Gebrechen gekümmert, sage ich mal. Aber ja. Also ich habe dann mit Praktikumsbeginn habe ich auch wieder angefangen zu trainieren, weil ich mir halt gleich gedacht habe, ich kann jetzt nicht in ein Innendienstpraktikum gehen, wo man halt doch viel Zeit im Büro verbringt und halt gar keinen Sport machen. Und ja, ich muss sagen, am Anfang musste ich mich daran gewöhnen, in so ein normales Gym zu gehen und normales Training zu machen. Aber mittlerweile macht es mir total viel Spaß und ich habe auch richtig viel Spaß an Pilates gefunden. Hätte ich auch nicht gedacht, aber das fetzt richtig, hey. Frage ich mich jedes Mal, wie schaffe ich die Stunde überhaupt? Also wenn man da nicht ohne Bauchmuskelkater am anderen Tag rausgeht, hat man was falsch gemacht. Naja, aber es macht total Spaß und diese andere Art von Sport für sich selber machen. Also, weil als Athlet trainiert man ja für den Sport
Ja.
im Sinne und nicht so richtig für einen selbst. Und jetzt gehe ich halt ins Gym für mich selbst, weil ich halt Muskeln aufbauen möchte, weil ich fit sein möchte. Und das ist einfach irgendwie, das ist so eine ganz andere Einstellung. Es macht einfach richtig Bock. Ja.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du schon ein paar Mal erzählt, du bist bei der Bundespolizei. Das hast du ja während deiner Karriere auch schon vorangetrieben, sag ich mal.
Ja.
Wie sieht denn dein Alltag, dein Berufsalltag, kann man ja jetzt sagen? Wie sieht der aus? Was machst du denn den lieben langen Arbeitstag?
Also, ich bin in Bad Cannstatt bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart im Ermittlungsdienst und da hospitiere ich jetzt 3 Monate. Also 1,5 Monate habe ich schon weg. Und ja, ich stehe um 5:30 Uhr morgens auf, dann bin ich um 6:30 Uhr auf der Arbeit. Ja, und wie sieht der Alltag aus? Also wir ermitteln halt viel. Ich habe den, also beim Ermittlungsdienst gibt es verschiedene Bereiche. Am Anfang war ich bei Vermögensdelikten, jetzt bin ich bei Roheitsdelikten und dementsprechend bekommt man dann halt Fälle rein und muss die bearbeiten, muss die ermitteln, was so ansteht, was man, also welche Personen man hat und so weiter und so fort. Und das heißt, ja, tatsächlich recht viel telefonieren mit den Leuten, die halt betroffen sind, sich unterhalten, vernehmen und so weiter und so fort. Ab und zu kann man dann auch mal ein bisschen rausfahren. Heute zum Beispiel durfte ich einen Haftersuch machen. Das heißt, ich durfte mitfahren, als 3 Personen ja, in Haft gebracht wurden. Ja, das war auch mal ganz interessant. Also wir waren natürlich mehrere Leute und ich war halt eben nur dabei, weil man eine Frau gebraucht hat, weil es halt unter anderem auch weibliche Personen waren. Ja, und das ist dann halt schon auch mal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, richtige Polizeiarbeit im Vergleich zu dem Innendienst oder halt Bürojob kann man es eigentlich auch nennen. Aber hat
Ja.
Spaß gemacht. Also war echt richtig cool heute.
Das klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ist das
Ja.
denn so, würdest du jetzt sagen, das geht schon in Richtung Traumjob oder ist es eher auch so eine Art glückliche Fügung, weil ihr eben als Spitzensportlerin die Möglichkeiten habt, zu einer Behörde zu gehen?
Also ich sag mal so, Traumjob wäre für mich Millionärsfrau zu sein und einfach nur
Job,
zu Hause
ja, okay.
zu sitzen. Aber nee, es macht, also ich hoffe, dass ich halt jetzt im Laufe der Zeit, wo ich noch mehrere Praktika machen darf, dass ich halt wirklich was finde, was mich erfüllt und wo ich halt gerne hingehe. Und bisweilen ist es echt so, dass ich sehr gerne auf die Arbeit gehe. Ich habe auch richtig coole Kollegen. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, weil es halt einfach wieder hier im schwäbischen Raum ist und man sich halt einfach versteht von der Sprache her, versteht man sich halt auch einfach menschlich besser. So Schwaben unter sich sind halt auch so ein eigenes Volk und irgendwie, keine Ahnung, es matcht einfach mit richtig vielen auf der Arbeit und es macht dann halt auch Spaß, dahin zu gehen. Aber ich kann es mir echt gut vorstellen, da anzufangen, ja.
Okay, das klingt doch richtig, richtig gut. Dann schauen wir ein bisschen auf das, was ja den Großteil deines Lebens bestimmt hat. Ich hatte es im Intro gesagt, oder beziehungsweise die Eingangswort habe ich ja von dir geklaut. War ich jetzt mal so dreist. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Haftersuch oder so.
Nein, alles gut.
Es ist gekennzeichnet hiermit. Du hast am 5. März, das sind jetzt tatsächlich schon 3 Monate, ist es her, deinen Rücktritt angekündigt und ja dann auch vollzogen, logischerweise. Erzähl doch nochmal so, wie hast du diese Entscheidung für dich gefällt und warum war es zu dem Zeitpunkt auch richtig aus deiner Sicht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
Also ich muss sagen, das war irgendwie so ein schleichender Prozess. Ich hatte ja schon länger zu kämpfen, ob es jetzt Verletzung war oder halt mentale Probleme. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich den Sport einfach nicht mehr gemacht habe, weil er mir Spaß gemacht hat, sondern halt, weil ich ihn einfach gemacht habe. Und so der ganz ausschlaggebende Punkt war, glaube ich, als wir in Japan waren. Ich weiß nicht mehr, ob es in Sapporo oder in Tsau war. Auf jeden Fall stand ich da. Nein, ich stand im Lift, dann war es in Tsau. Ja, ich stand da so und Tsau halt mit dem Wind, mit dem Wetter, mit dem Nebel, mit dem Regen. Und da bin ich hochgefahren und dachte mir echt, warum mache ich das eigentlich noch? Und das war halt so wirklich der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, du machst die Wettkämpfe nur noch, weil sie halt da sind, weil du jetzt in der Schiene mit dabei bist und ja, und nicht aus dem Grund, dass ich es möchte. Und irgendwie war das in dem Moment aber gar nicht schlimm für mich, weil ich dachte mir halt, ha ja, du willst es nicht mehr, dann machst es halt nicht mehr. Und ja, dann habe ich halt einfach für mich innerlich schon gewusst, okay, ich höre auf. Aber ich habe natürlich jetzt vorher, ich habe das noch ein bisschen auf mich zukommen lassen, habe mit dem Heinz ein bisschen kommuniziert. Ich glaube, er wusste auch schon, worauf es hinausläuft. Und dann habe ich einfach versucht, die Zeit zu genießen. Und das habe ich auch echt gemacht. Also wir hatten echt noch eine richtig gute Zeit zusammen, das ganze Team und ich. Und es hat echt mega Spaß gemacht. Und da bin ich auch richtig froh drum. Ja, und ich war auch richtig, also jetzt auch im Nachhinein bin ich richtig froh drum. Und also das wird mich auch für immer erfüllen, dass die Mädels mir so einen coolen Abschied beschert haben da in Vikersund. Das hat einfach mega Spaß gemacht und da habe ich mich echt richtig gefreut. Und das nimmt man halt auch mit für immer.
Ja, das ist ja die
Ja.
letzte Erinnerung, die bleibt aus dem Kapitel, ne? Also,
Ja, total.
so ganz hautnah hat man es hier leider ja gar nicht mitbekommen, weil die Wettkämpfe halt eben auch so waren, wie sie waren, kommen wir gleich noch drauf.
Ja.
Aber erzähl doch gerne noch so ein bisschen, wie lief das ganze Wochenende so aus deiner Sicht ab und wie habt ihr deinen Abschied gefeiert sozusagen?
Ja, wie lief das Wochenende ab? Ja, gut, Skifliegen halt. Am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, ach komm, jetzt fliegst du noch so ein bisschen durch die Gegend. Und dann wird's schon. Und ich wusste ja, dass der 198er mein letzter Flug wird sozusagen. Und ich saß dann da echt oben und ich hab's wirklich genossen. Ich hab's echt, ich werde mich auch für immer an diesen kompletten Sprung erinnern können, weil der hat sich hier so eingebrannt in meinem Kopf. Und das war einfach so mega geil. Das hat so Spaß gemacht. Und auch der Abschied dann hier mit der Sektdusche und allem drum und dran, das war echt richtig, richtig, richtig cool. Haben sie sich richtig gut was überlegt, die Mädels. Ja, und wir haben dann halt echt noch so einfach im deutschen Team in Vikersund noch ein bisschen gefeiert. Wir sind noch Minigolf spielen gegangen oder halt so Action-Golf, keine Ahnung, wie man es nennt.
Ja.
Es war echt ganz cool. Und dann habe ich mich ja noch dazu entschieden, nach Blanitzer zu gehen. Hat man auch noch mal eine gute Zeit.
Planitzer halt,
Ja,
ja.
Blanitzer. Und ja, so kann man auf jeden Fall eine Karriere echt gebührend beenden. Das war für mich einfach echt besser, hätte es wirklich nicht laufen können.
Das ist sehr schön. Ich meine, dieser letzte Flug, ich meine, irgendwie war es ja auch den Umständen so ein bisschen geschuldet, ne, weil ihr diesen, ich sage
Ja.
jetzt mal, seltsamen Modus hattet, ne, mit
Ja,
dieser
voll der Scheiß.
Qualifikation. Okay, danke. Dann zitieren wir dich und nicht mich, das ist auch okay.
Ja.
Ja, okay, dann übrigt sich die Frage, weil, also, wir haben auch immer schon gesagt, hey, also, wenn ihr das mit Herz und Liebe voranbringen wollt, dann gibt den Skispringerinnen oder Athletinnen doch mehr Flüge und nicht weniger. Und ich meine,
Ja.
so wie ihr das System ausgedribbelt habt, dass ihr dann alle nochmal irgendwie als Vorfliegerin an den Start gegangen seid, kann ja auch nicht im Interesse der FIS gewesen sein.
Nee, war es auch nicht. Ja, es war halt einfach komplett dumm, weil wir waren ja, glaube ich, wie viel? 25 Mädels?
27, glaube ich sogar, ja.
27 Mädels. Und dann waren doch im letzten Durchgang nur 10? 15? Ich weiß schon gar nicht
15,
mehr.
15, ja.
15. Und also es war ja auch nicht mal der Zeitfaktor, weil ich verstehe ja, wenn dann halt die Herren direkt im Anschluss gekommen wären, dass man halt irgendwie sagt, okay, man kürzt es rein. Aber da waren ja irgendwie 6 Stunden dazwischen von Frauen zu Männern, wo ich mir auch denke, naja, warum lasst ihr nicht einfach alle jeden möglichen Flug fliegen? Weil man hat auch gemerkt, am Anfang war es sehr holprig bei allen und jeder musste erstmal reinkommen und am letzten Tag, da hat es ja die 200er nur noch so
Ja,
gehagelt.
ja.
Also da hat, ich weiß noch, die Norwegen hat einen Rekord aufgestellt, Selina hat einen Rekord aufgestellt. Die Belshaw, ich, dann noch die Annika Sieff, also den italienischen Rekord und so. Und da verstehe ich einfach nicht, warum man nicht einfach gönnt. Also, ich denke mir immer, wenn ich an der Position wäre, da was sagen zu können, ich würde einfach richtig gönnen. Ich würde denen so viel fliegen gönnen und so viel Anlauf, dass es halt einfach auch Spaß macht. Weil da hat man halt auch wieder gemerkt, okay, teilweise war es halt einfach zu wenig Speed. Wie in so vielen Wettkämpfen halt leider. Und wo ich mir halt auch denke, naja, aber wenn halt dann die halt hinten wirklich wegfliegen, so Nika Preuz oder die Quandal beim Skifliegen oder die, wie heißt sie jetzt?
Frieda
Die
Westmann?
Schwedin. Ja, nee, die Schwedin. Wie heißt sie denn?
Doch, Frieda
Ah, Frieda,
Westmann,
genau.
ja.
Genau. Dass man, dann können ja die Trainer können doch einen Coach-Request machen. Dann passt
Meine
es auch mit
Rede.
den Punkten wieder.
Ja.
Dann ist es in der Hinsicht auch wieder fair, weil wenn die Jury dann immer runtergeht mit den Punkten, dies, das, dann wird der Wettkampf halt auch verfälscht, muss man ja auch mal dazu sagen. Und das finde ich halt einfach so schade. Und ich denke mir da echt immer, oh, wenn ich das alles regeln könnte, ach, ich sag's ja, da würden die Frauen einfach besser hier durch die Gegend fliegen als die Männer.
Was lernen wir daraus? Wir bräuchten vielleicht mehr Frauen in den Positionen, wo sie wirklich was zu
Ja,
sagen, zu bestimmen hätten.
definitiv,
Also
ja.
gerade ehemalige, weil ihr könnt es am besten beurteilen, gerade jetzt so jemand wie du,
Ja.
die schon Skifliegen war oder halt, ne? Es gibt ja auch genug Erfahrene oder ja,
Total.
die das können. Ne?
Ja.
Aber das ist ja so ein, aber ich meine, ich wäre ja sowieso später auf den Aspekt gekommen, aber jetzt, wo wir eh gerade schon bei dem Thema sind, das ist eine Frage, die ich eigentlich jeder Skispringerin stelle. Wann ist dir das bewusst geworden, dass du, dass dein Sport jetzt in dem Sinne nicht nur daraus besteht, hier jetzt, ich springe jetzt von der Schanze und mache meine Wettkämpfe, sondern naja, ich muss jetzt auch für meine Rechte und für meine Chancen kämpfen. Wann ist dir das bewusst geworden?
Boah, als Kind tatsächlich schon.
Wirklich? Sehr
Ja,
früh.
ja.
Okay.
Weil, also ich bin ja im SC-Degenfeld groß geworden und es gab halt nur Jungs. Also es gab mich und noch, ja, ab und zu mal ein, zwei andere Mädels. Aber ich musste als Kind zum Beispiel die Baden-Württembergische Meisterschaft in der nordischen Kombination gegen Jungs laufen.
Ja, okay.
Da habe ich mir mit 10 schon gedacht, was soll denn der Scheißdreck jetzt?
Ja.
Und da habe ich schon gewusst, okay, das ist komplett unfair. Und ich bin halt auch eben so aufgewachsen. Ich hab ja zwei Brüder und ich habe nur eine Cousine und ein paar Cousins und dementsprechend halt auch im Verein immer nur Jungs und dann halt im heranwachsenden Alter im Schwäbischen Skiverband waren dann auch immer nur Jungs unterwegs. Und ich und dementsprechend wusste ich halt schnell, mich durchzusetzen und wusste, okay, die Welt ist einfach nicht fair, was Männlein und Weiblein angeht. Ja. Und daher habe ich auch so eine freche Schnauze. Würde ich
Damit
jetzt mal
hast
so
du jetzt
behaupten.
schon, damit hast du jetzt
Ja.
schon eine Frage vorweggenommen, die ich eh gehabt hätte, weil ich habe ja, also gerade wenn ich jetzt Kommentatorjobs habe, ist es immer sehr praktisch, wenn man eine Datenbank hat, auf die man zurückgreifen kann. Und ich erstelle dann auch so, ich will jetzt nicht sagen Persönlichkeitsprofile, aber ich schreibe zumindest immer so Anmerkungen zu den Sportlerinnen und
Ja.
Sportlern. Und da habe ich bei dir wortgetreu geschrieben, ist nicht auf den Mund gefallen. Also du sprichst da, wie wir jetzt auch merken, immer das aus, was du denkst. Das heißt, ein Großteil dessen liegt auch darin, wie du halt eben aufgewachsen bist und dass du dich immer behaupten musstest irgendwo auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gut, hätten wir das geklärt. Sehr
Ja.
gut. Du hast es auch schon gesagt, dass du ja schon länger mit dem Gedanken gespielt hast. Ich kann mich auch erinnern, als wir uns das letzte Mal im echten Leben ein bisschen länger unterhalten haben bei der Tunheits-Tour, 2024, 2025 müsste es gewesen sein. Dass du da schon gesagt hast, boah, irgendwie wird es zäh und das macht
Ja.
mir gar keinen Spaß. Und das war ja dann auch die Saison, die du dann ja vorzeitig beendet hast.
Genau.
Wie blickst du jetzt so rückblickend auf diese Phase und kannst du auch beschreiben, was dich dazu bewogen hat, dann nochmal zurückzukommen eigentlich?
Also ich blicke tatsächlich lernend auf diese Phase zurück, weil die gehört dazu zu meinem Leben, die kann ich auch nicht mehr ändern und halt auch die mentale Geschichte kann ich nicht mehr ändern. Aber ich habe es ja mit Hilfe von einem Mental Coach tatsächlich geschafft, wirklich stärker daraus hervorzukommen. Also mein Charakter hat sich definitiv geändert und ja, da bin ich auch stolz drauf. Also das muss man halt schon auch so erstmal machen. Und ich habe dann in dieser, ja, Pause, sag ich mal, habe ich einfach gemerkt, okay, das war's halt einfach nur nicht. Ich wollte einfach noch mal wissen, was in mir steckt und habe dann viel im Training geändert. Leider halt wieder im Laufe des Sommers körperliche Probleme bekommen, weil ich habe dann wieder halt Knieprobleme gehabt und wurde dann hat sich dann herausgestellt, dass ich einen Knorpelschaden im linken Knie habe und ja, halt sämtliche andere Begleitverletzungen, die halt vom Kreuzbandriss damals noch herrühren. Ja, das hat mich dann halt schon wieder zurückgeworfen und ja, da habe ich im Sommer halt schon auch überlegt, okay, mit damals 28 noch Knorpelschaden, ja, scheiße. Ist jetzt nicht so gut eigentlich, wenn man die Knie noch so ein paar Jährchen durch die Gegend tragen muss oder die meinen Körper durch die Gegend tragen müssen. Aber nichtsdestotrotz habe ich da halt auch trotzdem alles halt investiert, bin zu jedem Arzt gerannt, zum Heilpraktiker, zum Osteopathen und so weiter und so fort, um das halt zu fixen. Hat halt nur bedingt funktioniert. Ja, und dementsprechend war ich halt wieder eingeschränkt, aber habe halt trotzdem weiter versucht, alles zu geben. Und was ich halt, also erfolgsmäßig konnte ich halt, glaube ich, nicht das erreichen, was ich eigentlich erreichen wollte. Vor allem letzte Saison. Aber es hat mir halt trotzdem Spaß gemacht. Also wirklich, der Sport hat mir einfach Spaß gemacht. Im Training, im Wettkampf, was auch immer. Und das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja.
Auf jeden Fall, ja, ich meine, ist da auch wieder so ein Verweis drauf, was man, gerade wenn wir jetzt die andere Seite des Lebens sozusagen kennengelernt hast, was man dem Sport eigentlich alles unterordnet, ne? Dass man jetzt sagt, okay, ich habe zwar diese gesundheitlichen Einschränkungen, aber ich ziehe es jetzt halt trotzdem durch, weil ich es will.
Ja, das ist schon krass eigentlich, was man alles auf sich nimmt. Und vor allem jetzt so reflekt, also zurückreflektierend, man checkt als Leistungssportler oft überhaupt gar nicht, wie schwerwiegend denn jetzt die Probleme eigentlich sind und was man seinem Körper antut. Weil das merke ich halt eben jetzt, weil ich jetzt keine Beschwerden mehr habe, wie anders ein Leben ist, wenn man keine täglichen Knieschmerzen hat, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weil als Sportler, ich bin aufgestanden, die ersten 3 Schritte haben schon wehgetan. Und jetzt kann ich mich halt wieder in die Hocke setzen ohne Probleme. Ich kann mich auf meine Knie setzen ohne Probleme. Und ich weiß, wie lange ich nicht in der Hocke war. Also, wenn man irgendwas aufhebt oder so, wenn was
Ja.
runterfällt, dann habe ich das halt immer mit durchgestreckten Beinen gemacht, weil ich nicht in die Hocke gehen konnte. Und so alltägliche Dinge sind halt jetzt einfach weg. Ich lebe jetzt wie so ein normaler Mensch, in Anführungszeichen, der keine Schmerzen hat. Und das, ja, das wird einem halt alles erst im Nachgang dann bewusst, dass man eigentlich ganz schön viel Scheiße seinem Körper angetan hat als Leistungssportler.
Wobei,
Ja.
fairerweise muss man ja dazu sagen, zumindest die Ursachen, also die Verletzungen an sich, ist halt auch viel Pech, dabei, könnte ich mir
Ja.
zumindest vorstellen.
Ja, klar. Da kann man ja oft echt nichts für. Das Problem ist halt einfach nur dann im Nachgang. Nach
Ja.
so einer Verletzung.
Ja, das ist die Frage,
Das
ne? Gibt man sich die notwendige Zeit, um es ausheilen zu lassen und dann erst zurückzukommen? Oder sagt man, ich will und ich muss und mein Zeitfenster ist begrenzt? Das stelle ich mir auch schwierig vor, so charakterlich.
ja, auf jeden Fall. Aber man wird halt ungeduldig mit der Zeit, wenn man dann halt immer in der Reha hängt und dann geht nichts voran und dann will man und will und will. Und meistens fängt man dann halt wieder zu früh an und ignoriert halt, wenn es mal zwickt. Ja, und dieses Zwicken wird dann halt immer schlimmer und irgendwann muss man wieder ein Päusle machen. Ja, das ist halt einfach, ja, ist blöd. Wenn dann der Ehrgeiz und der Körper nicht eins sind, sozusagen.
Aber glücklicherweise hast du ja auch ein bisschen was erreicht, darf man, glaube ich, in aller Bescheidenheit sagen, in deiner Karriere. Was natürlich wirklich sehr prägend hängen geblieben ist, euer Teamweltmeistertitel bei der WM 2023 in Planica.
Ja.
Ist ja auch wirklich ein schönes Kapitel in der Doku 7 Sekunden, wie ja auch zu sehen war. Ich gucke mir die Bilder immer noch sehr, sehr gerne an. Habe ich mich dann, also auch wenn man es vielleicht schon erahnen kann anhand der Bilder, aber vielleicht kannst du es aus deiner Sicht nochmal beschreiben, weil du warst schließlich dabei. Was hat euch damals so stark gemacht und ja, mit welchen Gefühlen, Erinnerungen blickst du auf diesen Tag zurück?
Oh ja, also ich glaube, was uns stark gemacht hat, ist, dass wir alle 4 gewusst haben, dass wir das Ding gewinnen und nicht nur gewinnen können. Ich glaube, wir haben alle gewusst, wir gewinnen. Und bei dem Wettkampf speziell, da waren wir einfach ein richtig, richtig gutes Team. Wir haben uns alle so gepusht. Wir hatten halt einfach so einen Drive, sag ich mal. Ich weiß auch nicht, jeder hat halt ihre 7 Sachen auf der Schanze gemacht und auch gut gemacht. Natürlich hatten wir auch ein Quäntchen Glück mit dabei, muss man auch immer sagen. Bei so einem Titel da, ja, ich meine, ich glaube, damals war es so, dass die Quandal kein Telemark gemacht hat oder so. Und dann haben der schon ein paar Punkte gefehlt und ja, da haben wir halt echt, da haben wir richtig, richtig gut zusammengearbeitet. Und ich weiß auch nicht, das ist schon einfach so passiert. Ich habe mir, also ich war ja Startspringerin und ich weiß noch, ich war gar nicht so nervös tatsächlich, weil ich dachte mir halt, okay, ich kann hier nicht verkacken. Ich habe ein Team im Hintergrund, die alle ihre Sachen machen und ich habe mich zu 100% auf alle drei anderen verlassen und natürlich auch auf unser Trainer und Technik- und Physio-Team damals. Und keine Ahnung, das hat dann einfach geklappt und ich glaube, ich habe gut vorgelegt und das hat den anderen dann auch wiederum Sicherheit gegeben, weil die das ja gesehen haben. Und da hat einfach, der Wettkampf hat einfach perfekt angefangen und hat perfekt aufgehört. Das war einfach cool, ja.
Ist, also sprechen wir auch oft genug an in unseren normalen Episoden, dass wir sagen, ey, Teamspringen sind so ein cooles Format und gerade bei euch Frauen gibt es die komischerweise gar nicht außerhalb von
Ja.
Weltmeisterschaften. Also
Ja.
würdest du auch sagen, also A, stockt's mal auf und B, es bringt dir ja dann als Einzelsportlerin ja trotzdem was, so ein Teamerfolg.
Ja, definitiv. Ich finde auch, dass man viel öfter einen Team-Weltcup machen sollte, weil es einfach gerade so Sportlerinnen, die halt irgendwie noch nicht oben angekommen sind, gibt es halt so übel den also Auftrieb, wenn man dann ja mal auf dem Podest steht mit seinem Team, wenn man diesen ganzen Trubel erlebt, wenn man da also einen Weltcup als Team gewinnt oder so oder auch nur Zweiter oder Dritter wird, das macht ja was mit einem. Und ich glaube, jede, die in einem Teamspringen erfolgreich ist, die geht danach mit mehr Selbstbewusstsein in einen Einzelwettkampf. Und es schweißt halt auch das Team extrem zusammen, finde ich. Also, ich weiß noch damals, ich weiß gar nicht, wann das war, in Lubno haben wir auch mal gewonnen. So ein
2019 könnte das sein? Könnte
2019
das hin?
vor Seefeld war das, glaube ich.
Ja, dann ist fast 2019, ja.
Ja, und da weiß ich noch, dass ich daraus mitgenommen habe, also dass ich da wirklich dann eine Nummer größer aus dem ganzen Ding rausgegangen bin. Und dann habe ich es ja auch noch zur WM geschafft. Und das war dann, das ist halt einfach das, wo man halt jetzt eigentlich als FIS auch mal sagen müsste, okay, macht ja voll Sinn. Und ich glaube, dass halt Teamspringen medial auch viel besser funktionieren. Also es ist ja, man weiß ja, dass Mixed gerade bei der WM am allerbesten funktioniert, was die Zuschauerzahlen angeht.
Ja.
Aber ich glaube, so ein Damen-Teamwettkampf, der zieht auch einfach richtig gut. Und daher wünsche ich denen auf jeden Fall, dass da öfter was kommt und dass es vorangetrieben wird, weil es ist schon cool.
Ich meine, es macht den Sport an sich ja auch besser, wenn du halt aus jeder Nation nicht nur zwei Spitzenspringerinnen hast, sondern vielleicht vier. Oder ich meine, du hast ja auch Zeiten in
Ja.
eurem Team erlebt, wo ihr sechs starke Springerinnen hattet und vielleicht sogar eine siebte im COC springen musste, weil es nicht genügend Platz gab im Team.
Ja, total. Sowas hat man ja, also bei Norwegen schätze ich jetzt mal auch, dass da viele gute
Das
jetzt nachkommen,
wird eng, ja.
wo der COC dann auch von Norwegern besetzt wird und so. Und das, ja, ist halt einfach schade, ne? Das ist einfach, ja, blöd.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Goldmedaille so besonders schön war, weil sie auch unter anderen Umständen stattgefunden hat als die erste WM-Goldmedaille, die du dir ja holen durftest in Oberstdorf seinerzeit.
Ja.
Ja, stell dir vor, du bist Mixteam-Weltmeisterin in einer gigantischen Arena und keiner ist da. Was, also, das stelle ich mir, also klar, natürlich, ich meine, die Medaille nimmt dir keiner, aber die Emotionen ja doch sicher, oder? Also, wie blickst du da jetzt heute drauf zurück?
Ja, es war halt einfach total schade, gell? Vor allem jetzt im Nachgang, wenn man halt weiß, dass dieses Corona-Thema halt einfach komplett übertrieben war. Um jetzt mal, also war jetzt nicht so ja sinnvoll, diese ganzen Maßnahmen zu treffen, aber ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut gemacht. Also ich erinnere mich noch dran, dass wir mit dem Team dann richtig gefeiert haben und dass wir trotzdem echt eine gute Stimmung hatten, aber ich kann es mir natürlich nicht vorstellen, wie das sonst gewesen wäre. Das Stadion wäre halt voll gewesen. Das wäre halt voll, voll gewesen. Und wir haben ja mit 0, irgendwas Punkten Vorsprung gewonnen. Da wären die komplett ausgerastet. Ich glaube, das wäre dann so für Schanzentournee-Sieg-Feeling gewesen. So. Das, ja, es
Ja.
ist halt schade, dass man das nicht erleben durfte. Und in Planitzer damals waren halt auch nicht so viele Leute da, weil die Karten ja so unfassbar teuer waren. Ja, es halt, da war es dann auch nicht so. Da haben wir halt auch, wir Deutschen, mal wieder ein bisschen mehr gefeiert und die Stimmung gemacht. Ja, es ist halt, es ist einfach schade. Das, ja, kann man halt nicht ändern, aber ich hätte es mir natürlich anders gewünscht jetzt im Nachhinein.
Ja. Also ich meine, jetzt gerade für euch Skispringerinnen wäre es ja nochmal geil gewesen, weil bis dato und jetzt ohne den vorherigen Veranstaltungen in Oberstdorf was nehmen zu wollen, hattet ihr ja den Genuss einer vollen Arena da noch gar nicht. Also es wäre auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis einfach geworden, unterm Strich dann,
Ja,
ne?
total. Ja, ich glaube, dieses Jahr bei der Two-Nights-Tour waren tatsächlich recht viele Zuschauer da.
Hm?
Das war
So
schon
voll habe
nicht
ich es auch noch
schlecht.
nicht
Das
gesehen, ja.
Stadion war schon laut. Die haben schon Stimmung gemacht. Und gut, halt Willingen. Willingen haben wir auch immer richtig viele Zuschauer. Das ist schon geil.
Klar,
Aber es würde mich natürlich freuen, wenn es in Zukunft immer mehr wird. Vor allem jetzt, wenn es die Vierschanzentournee auch für Frauen gibt, bin ich mal gespannt, was da so geht.
da sind wir, glaube ich, alle gespannt drauf, wie das läuft. Noch gibt es ja so ein paar kleinere Fragezeichen, auch Stand der Aufnahme jetzt am 11. Juni, aber wir drücken natürlich die Daumen, dass sich das alles klären wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und dass du die WM zu Hause gesprungen bist und wie gesagt, diese Medaille gewonnen hast, kann dir ja niemand mehr nehmen. Was ja aber auch ein Teil der Geschichte ist, dass du dich dorthin quasi ja zurückgekämpft hattest, nachdem du dich im Sommer 2019 schwer am Knie verletzt hast. Du hast kurz danach auch so ein typisches Anders-Zitat gesagt: Ja, mal jetzt, ja, jetzt geht's halt mal gerade nicht, aber geht schon weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, in dir sah es nur ein bisschen anders aus, aus zu der Zeit. Was hat es dir dann bedeutet, dich da oder daraus nochmal zurückzukommen?
Ja, es ging tatsächlich eigentlich damals. Also, ich habe jetzt so im Nachgang die Erfahrung gemacht, dass diese ganzen, die schweren Zeiten von der Verletzung irgendwie erst im Nachgang nachgewirkt haben in meinem Kopf. Also, dass zu der Zeit, dass ich das halt einfach voll gut weggesteckt habe oder halt ignoriert habe, wenn es halt schwer war. Und dass es mich dann halt jetzt vor 2 Jahren halt eben erst eingeholt hat. Aber damals, ich weiß auch gar nicht mehr. Ach, da hatte ich den Meniskusriss.
Ja,
Ja,
genau.
stimmt.
Ja.
Ja, also man muss halt dazu auch sagen, es wird einem in Bad Endorf bei der Bundespolizeisportschule auch echt sehr leicht gemacht, in Anführungszeichen, weil wir da unsere komplette Rehabilitation abdecken können. Und das ist dann schon cool mit unserem Reha-Trainer da. Es wird sich gekümmert, man hat immer Physiotherapie, man hat jede Woche Steigerung. Der Leistung und wenn mal was nicht so passt, dann hat man halt eben wieder die physiotherapeutische Abdeckung und es läuft halt einfach total. Und dann vergehen da die Wochen, die Monate und irgendwann heißt es dann auch so: Ja, du kannst wieder springen gehen. Und daher geht da echt, also da geht die Zeit so schnell vorbei. Das ist schon echt cool. Von dem her war das tatsächlich damals gar nicht so tragisch.
Okay, das finde ich spannend, weil normalerweise, wenn man so die Diagnose bekommt, hey, Saison wahrscheinlich vorbei,
Ja, gut,
würde ich
das ist
jetzt nicht
natürlich.
erstmal so locker nehmen. Das ist schon eine kleine Welt, die da zusammenbricht.
Ja, im ersten Moment natürlich auf jeden Fall. Aber ich
Ja.
bin da irgendwie immer ein Stehaufmännchen gewesen. Ich weiß auch nicht. Ich war da, also klar, hat man Tränen vergossen und es war eine scheiß Zeit, die ersten Wochen bis OP, ich konnte auch nicht gleich operiert werden und dann bis OP und nach OP war natürlich auch eine scheiß Zeit, weil ich nicht gehen konnte und eine Streckschiene hatte. 6 Wochen lang mit gestrecktem Bein durch die Gegend latschen, hat auch keinen Spaß gemacht, aber ich habe mich da irgendwie trotzdem einfach nicht unterkriegen lassen. Ich weiß auch nicht, ich habe das halt angenommen, so wie es ist und die beste Zeit draus gemacht. Und damals war ich auch eben noch in der Ausbildung bei der Bundespolizei, das heißt, ich war auch abgelenkt mit Unterricht und Lernen und so. Und da geht dann einfach die Zeit schnell vorbei. Man hat halt den ganzen Tag zu tun mit den Klassenkameraden oder so, macht hier und da ein bisschen Scheiße bauen.
Was man halt so macht, ja.
Ja, was man also macht als Heranwachsender oder als ja, junger Erwachsener. Ja, und von dem her, da ging echt die Zeit flöten. Das war echt cool. Oder ich habe das Beste draus gemacht, sag mal so.
Ja, cool, also cool würde ich immer noch was anderes nennen, aber ja,
Ja.
kann man so verbuchen, ja.
Ja.
Und es war ja bedauerlicherweise auch nicht die erste schwere Verletzung. Du hast im Dezember 2016 dir schon das Kreuzband gerissen. Ich glaube, es gibt, glaube ich, keine typischere Skispringerverletzung als das, leider Gottes.
Ja, das stimmt.
Wie war das zu der Zeit?
Ja, das war halt richtig Abfuck. Da waren wir in Nischni Tagil, glaube ich, ja, also in Russland. Und ja, das sind halt auch so Dinge, die vergisst man einfach nicht. Ich weiß noch ganz genau, wie der Sprung war. Ich war richtig fit zu der Zeit. Oder das hätte halt auch die Saison meines Lebens werden können. Ich war richtig fit und ich war immer in den Top 10 mit dabei und so. Und ich weiß noch, ich bin gelandet und dann hatte ich das Gefühl, dass mein Unterschenkel so nach vorn weggeht. Nicht mal so seitlich, sondern einfach so nach vorn weg. Also wie wenn der halt in die falsche Richtung flutschen würde. Und es hat so scheiße wehgetan. Es hat wirklich so wehgetan. Und ich lag dann da bei minus 30 Grad in Russland und dachte mir so, scheiße, hey. Und ich war halt, also ich lag da dann und ich war so gelähmt vor Schmerz. Ich konnte auch nicht schreien. Ich bin da einfach gelegen und dann hat es erst keiner gecheckt, was eigentlich passiert ist. Und dann kam Gott sei Dank unser Physiotherapeut, da war einer von der Bundespolizei dabei. Und der kam dann an und hat halt dann, da hat mich dann komplett betreut und dann Gott sei Dank auch abgewehrt, dass ich da ins Krankenhaus komme, weil ich weiß noch, ich hatte gar keine Panik wegen der Verletzung, sondern ich hatte geisteskrank Panik, in Russland ins Krankenhaus zu müssen. Weil ich
Ne.
einfach, ich wollte da einfach nicht ins Krankenhaus. Ich wollte im schönen Deutschland in ein steriles Krankenhaus und da operiert werden. Ja, und da hatte ich dann so Panik, aber das konnte dann alles geregelt werden. Und das war halt einfach, das war schon richtig scheiße. Da sind wir dann heimgeführt. Das war der letzte Sprung im letzten Wettkampf von dem Wettkampfswochenende. Und dann sind wir heimgeflogen, Knie natürlich komplett angeschwollen. Und dann konnte ich natürlich nicht operiert werden gleich, weil es halt zu angeschwollen war. Dann musste ich, glaube ich, 2 oder 3 Wochen mit Physiotherapie überbrücken, bis die Schwellung raus war und dann erst OP. Und ja, das war zu der Zeit echt richtig kacke, weil halt da dann auch die WM in Lahti 2017 angestanden hat. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt wirklich fit, wie gesagt. Und das war schon echt eine harte Zeit, ja. Ich habe mich dann natürlich gefreut für Karina und so und auch für Svenja, die hat ja da ihre Medaille im Mixed gemacht. Und die sind ja auch, die haben ja mit mir in Endorf trainiert, deshalb war ich immer mit denen connected. Und das hat mir dann halt echt viel gegeben, mich einfach für die zu freuen und mit denen zu feiern. Und die haben mich dann halt auch immer schön überall mitgenommen und abgeholt und hingefahren und so. Ja, das war schon, das war dann echt cool. Und ja, da ging dann halt auch die Zeit rum. Ja.
Ja, was eben durch diese Hiobsbotschaft vielleicht ja so ein bisschen vergessen wird, ist, dass du damals, ja, ein paar Tage oder ein paar Wochen vorher in Lillehammer sogar ein Weltcup-Podium gemacht
Ja.
hast, als damals 19-Jährige, glaube ich. Also warst,
2016, ja, war ich
ja,
19, ja.
19, ne?
Ja.
Da hast du ja gerade schon gesagt, wo hattest du das Gefühl, hey, das hätte eine richtig geile Saison werden können, einfach auch.
Ja. Ja, man soll ja immer nicht so in der Vergangenheit schwelgen und so, aber ich glaube, wenn ich mich da nicht verletzt hätte, tatsächlich, so, das hört sich jetzt an wie so ein Fußballer, der kein Profi geworden wäre wegen Verletzung. Aber ich glaube, dass damals halt dann der Knoten tatsächlich aufgegangen wäre. Und durch die Verletzung ist der Knoten halt nie so richtig, richtig aufgegangen. Weil, also ich weiß natürlich, was ich körperlich drauf habe oder hatte als Athletin. Und ich habe ja immer eigentlich zu den Besten gehört oder tatsächlich auch in manchen Bereichen war ich immer die Beste. Also was die Athletik angeht. Und von daher, ja, es ist halt, ja, es wäre interessant, wenn man wissen könnte, wie die Karriere verlaufen wäre ohne die Verletzung.
Ja,
Aber weiß man ja natürlich nicht.
so wäre ein spannendes Paralleluniversum gewesen, ne?
Ja, das wäre krass. Das wäre wirklich nice to know.
Weil das ja auch gerade so die Phase war, zumindest sagt mir mein Gefühl, dass auch so ein bisschen, wo ja gerade auch so der Übergang kam, dass ihr auch im Wettkampfkalender immer mehr Großschanzenwettkämpfe hattet.
Ja.
Und du hast ja auch nie einen Hehl draus gemacht, dass du dich gerade auf den Anlagen immer ein bisschen schwerer getan hast. Und ich meine, die Ergebnisse waren ja dementsprechend auch.
Ja.
dass da vielleicht das Puzzleteilchen reingekommen wäre, dass du einfach noch zu einer kompletteren Skispringerin noch geworden wärst, vielleicht.
Ja, glaube ich auch tatsächlich. Die Verletzungen an sich, die haben mir halt so viel Zeit gekostet, die ich halt gebraucht hätte, um auf der großen Schanze auch stabil zu springen und halt nicht eben nur auf der kleinen. Ja, da habe ich sie dann halt irgendwie nie so ganz über den, ja, Wohlfühlfaktor, sage ich jetzt mal, geschafft, ja, eine Flieger-Anna zu werden. Ich war halt schon immer nur Sprung-Anna eigentlich. Ja.
Und dann ja noch, was wir ja dann auch bemerkt haben, wirst sicherlich besser als nochmals als Beobachter, dass sich in einem Jahr einfach wahnsinnig viel tut in eurer Sportart, ne? Also das ist ja,
Total.
du rennst ja nicht nur deinem eigenen Jahr hinterher, sondern auch dem Fortschritt, den die anderen dann gemacht haben in der Zeit.
Ja, voll. Und man sagt halt immer in der Reha, man muss doppelt und dreifach Gas geben und keine Ahnung. Aber am Ende, man braucht einfach die Zeit. Man kommt da mit einem Jahr bei einer Kreuzbandverletzung einfach nicht hinterher. Man braucht da 2 bis 3 Jahre, bis man skisprungtechnisch wieder mithalten kann. Und das ist halt einfach, ja, ist einfach scheiße.
Aber was du ja im Gegensatz zu manch anderen geschafft hast, auch immer, dass du ja dann zumindest bei der Landung keine Probleme hattest, weil es gibt ja genügend, die eine Verletzungsvorgeschichte haben, die, sagen wir mal, nicht die schönsten Landungen machen. Also da, zumindest in dem Sinne, kannst du ja für dich attestieren, einen guten Job gemacht zu haben.
Das stimmt. Ja, aber ich habe mir immer gedacht, wenn ich schon nicht so weit springe, dann mache ich lieber einen schönen Telemark, dann kann ich auch ein paar Pünktchen mitnehmen.
Kompensation, okay.
Ja, das war immer so mein Gedanke.
Ja,
Macht ja
smart,
auch
smart,
Sinn.
smart. Ja, absolut. Ich meine, gehört auch zum Skispringen dazu, ja.
Ja,
Ja,
klar.
definitiv. Wenn es dann von den Kampfrichtern mal so gesehen wird, wie es gesehen werden sollte, aber das ist auch wieder können wir auch eine eigene
Ja.
Podcast-Folge draus machen, haben wir schon oft genug gesagt, ja.
Das stimmt, ja.
Ein anderer Erfolg, der in diesen Zeitrahmen auch reinfällt, war dein deutscher Meistertitel im Oktober 2016. Berchtesgaden,
Oh ja.
habe ich mir nochmal rausgesucht. By the way, ich hoffe, Sie kriegen die Chance jetzt bald mal fertig. Wäre, glaube ich, ganz wichtig für das deutsche Skispringen.
Schauen wir mal.
War das auch so ein Erfolg, wo du so gedacht hast, hey, boah, jetzt, ne, lasse ich die erfahreneren und bis dato ja auch profilierteren Teamkollegen hinter mich. Also das könnte wirklich eine gute Saison werden. Hat es damit sozusagen angefangen?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Okay.
Weil Berchtesgaden war ja bis dato echt eine richtig wilde Schanze, sag ich mal. Mit einem Anlauf, wo halt die eine oder andere Welle drin war und so.
Ah ja.
Und ja, nee, gar nicht. Also ich habe da halt einfach gute Sprünge gemacht, wo die anderen zu kämpfen hatten und that's it. Da habe ich mir echt
Okay.
keine Gedanken gemacht.
Also
Ja.
deutscher Meistertitel grundsätzlich überbewertet.
Total. Also wirklich, das heißt gar nichts. Ja.
Dann wäre es ja spannend, eigentlich deutsche Meisterschaften im Winter mal zu haben, aber das gibt es ja einfach nicht.
Ja, da kann man ja einfach nach Weltcup-Ergebnis gucken, da hat man auch eine deutsche Meisterschaft.
Sag das mal den Nationen, die trotzdem Meisterschaften im Winter machen. Grüße
Ja,
nach Norwegen an der Stelle.
das finde ich immer krass, ja. Oder Finnland, die dann nach der Saison nochmal Skispringen gehen müssen. Boah,
Im
hätte ich da keinen Bock drauf.
April.
Ja, also da hätte ich mich krank gemeldet, echt.
Gelber Schein und tschüss.
Ja, ohne Witz. Also sowas. Nee.
Ja.
Nein, das machen die Deutschen schon ganz gut, dass man da
Ja.
Anfang oder halt Anfang Winter oder Mitte Herbst oder so die deutsche Meisterschaft macht, ist schon ein guter Zeitpunkt.
Und dann hier Top 6 ist dann die Weltcup-Mannschaft erstmal, ja.
Ja, genau. Das ist schon echt immer easy.
Ich meine, ist ja auch für alle irgendwie so ein Fixpunkt, ne? Also klar, für euch Sportler
Ja.
sowieso, aber auch
So als
für
Ziel.
uns, dass wir dann wissen, hey, okay, das ist jetzt wirklich der letzte Wettkampf, das war jetzt die Generalprobe
Ja.
und dann geht's in den Winter, ja.
Ja.
Was mir in der Presseaussendung zu deinem Rücktritt vom DSV noch aufgefallen ist, dass du da ein Event erwähnt hast, über das wir, glaube ich, hier im Podcast noch nie gesprochen haben, obwohl es uns jetzt bald 6 Jahre gibt. Das EOF, das European Youth Olympic Festival, hast du explizit angesprochen.
Ja.
Und ich kann dir auch verraten, Rüschnow, wie es ja so schön heißt, ist jetzt nicht der beliebteste Austragungsort bei uns.
Ja.
Aber du bist dort oder hast dort im Einzel-Mixed-Team Gold und im Team Silber gewonnen.
Jo.
Jetzt nimm uns doch nochmal mit, wie war das damals? Und vor allem, wie muss man sich diesen Event überhaupt vorstellen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele darüber Bescheid wissen.
Nee, da wissen nicht viele drüber Bescheid, aber es war richtig cool. Es war richtig cool. Damals wurden die Schanzen, glaube ich, da waren die noch ganz neu in Rumänien. Und da haben die das richtig groß aufgefahren. Da waren auch richtig viele Zuschauer da. Und das war halt echt so ein, das war wirklich wie so eine Mini-Olympiade. Das war richtig cool. Wir haben eine eigene Einkleidung bekommen. Das war ein geiles Hotel. Das waren coole Wettkämpfe. Auch mit dem Mixed. Das war mein, glaube ich, mein erster Mixed-Wettkampf. Das war ja 2013 dann. Das war auch richtig, das hat richtig Spaß gemacht. Und dann gab es da halt auch immer so Medal Plaza und hier und da. Und da wurde dann halt für mich das erste Mal die deutsche Hymne gespielt, als ich ganz oben stehen durfte. Und das war halt schon cool. Das vergisst man halt auch nie. Und dann halt unten unsere ganzen Trainer, die anderen Sportler alle mitgegrölt. Das war schon cool, ja. Und da war ich 16. Das war schon, das war echt eine gute Zeit. Ja, das hat Bock gemacht.
Ja, und wie war der Event dann im Vergleich zu so einem schnöden Weltcup? Also hat man da auch dann einen Unterschied gemerkt, dass da irgendwie im Drumherum ein bisschen weniger gemacht wurde? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, total. Also im Weltcup war dann, ja, war ein Downgrade, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Im Vergleich zu der EOF.
Das ist schon ziemlich krass,
Ja,
finde ich.
ich glaube,
Also.
es war halt auch einfach, da gab es dann mehr Gelder, schätze ich jetzt mal. Für die
Das
Jugendolympiade gab es wahrscheinlich mehr Kohle.
ist gut möglich, ja.
Ja.
Noch nicht viele Gelegenheiten gehabt, mit irgendwem über dieses Event zu sprechen. Deswegen ist es ja cool, dass du uns mal mitgenommen hast. Und dass das ja, also ich kann mir dann noch vorstellen, dass das gerade für so einen Teenager so ein Appetizer dahingehend ist, ey, das und vielleicht sogar noch ein bisschen größer erlebe ich dann, wenn ich mal zu Olympia darf, wenn mir das dann vergönnt
Ja.
ist.
Ja. Total. Also das ist wirklich so ein Mini-Olympia einfach. Also es war ja EOF, also das heißt ja Europäische Jugendolympiade und es gibt ja auch noch die JOG. Das ist ja
Ja,
die
weltweit
Worldwide
sozusagen. Ja, genau. Ja.
Olympiade. Aber ich glaube, es ist schon sehr vergleichbar. Also das ist wirklich einfach so eine Kinderolympiade, sage ich jetzt mal. So, und das ist echt cool. Ja, das macht auf jeden Fall Hunger auf mehr.
Hat es auf jeden Fall gewirkt bei dir, ja.
Voll.
Jetzt noch hinten raus, Klassikerfrage. Haben wir jetzt auch wunderbar schon aufgedeckt, dass du hervorragend in deinem neuen Lebensabschnitt angekommen bist. Gibt es trotzdem was du am Skispringen oder vom Skispringen vermisst in der Zwischenzeit?
Den Heinz, die Selina und die Agnes.
Süß.
Nein, ich vermisse natürlich alle. Ich vermisse auch meine, oder halt die Mona, den Gary, der Juffi. Das ist einfach, die Leute vermisst man halt. Man vermisst das Team. Wir hatten ja wirklich, also wir hatten echt ganz oft ganz gute Zeiten miteinander. Das war einfach so oft so witzig. Und dann, man wächst ja auch miteinander. Also man wächst zusammen, aber man wächst halt auch in dem Sinne miteinander, dass man ja so viele Jahre miteinander arbeitet und miteinander ist, dass man halt einfach so, wie soll ich sagen, man erlebt halt mit, wie jetzt zum Beispiel der Juffi Papa geworden ist oder wie eine 16-Jährige langsam erwachsen wird und so. Und das ist schon einfach cool, dass man da halt so ein Leben begleiten darf von so coolen Leuten. Und ja, das, ich glaube, das kommt dann halt im Laufe der Zeit, dass ich es halt auch noch ein bisschen mehr vermisse. Mit der einen oder anderen habe ich schon noch gut Kontakt. Aber ja, ich meine, vielleicht sieht man sich ja irgendwann auch mal wieder auf der
Bist
Schanze.
ja nicht aus
Also,
der Welt, also
genau,
und die anderen ja
das
auch nicht.
stimmt. Ja, das stimmt. Und heutzutage mit den sozialen Medien und
Eben.
hier, WhatsApp, Handy, dies, das, da ist man ja eigentlich nie in Anführungszeichen getrennt voneinander.
Muss keine Brieftaube mehr losschicken, ja, genau.
Ja,
Gibt's dann auf
stimmt.
der anderen Seite was du so gar nicht vermisst? Also ich meine, wahrscheinlich ja, aber
Oh ja, richtig viel.
Soll man eine Liste machen?
Ja, also da kann ich dir so viele Sachen sagen, die ich nicht vermissen. Da fangen wir an mit Materialkontrolle, Bodyscan. Schrittkontrolle hasse ich auch, habe ich gehasst. Ich dachte mir jedes Mal in der Schrittkontrolle, was mache ich hier eigentlich? Die Einzige, die ihren Anzug nie hochgezogen hat, war ich. Und alle anderen immer so, oh nee, da habe ich mir echt immer gedacht, was soll das hier eigentlich? Das war, und dann diese Schmerzen, wenn man ewig lang Im Sprungschuh ist mit den Keilen hinten drin. Boah, werde ich niemals vermissen. Niemals. Oder trinken beim Wettkampf, wenn man zu leicht ist. Boah. Ne. Also wirklich. Oder sowas wie die Schanze hochlaufen oder so. Ne. So diese ganzen Abfuck-Sachen, die vermisse ich einfach niemals.
Ja. Oh, da lieferst du mir jetzt so viele Bausteine, über die man auch wieder sprechen könnte, weil ich, also,
Ja.
das ist ja ein Teil, den erlebst du als Journalist, ja nicht, aber da, also ich stelle es mir wirklich auch nicht angenehm vor und ich frage mich bei vielen Sachen auch so, ja, muss das wirklich in der Form sein oder gäbe es nicht auch andere Lösungen, wie jetzt Thema Bodyscan und
Ja,
Materialkontrolle und
ja.
so?
Ja, also Bodyscan mit hier Frauenarzt dabei. Ja, das geht halt eigentlich gar nicht. Sind wir mal ehrlich. Und das halt alles aufgrund von, kann man ja jetzt nicht genau sagen, aber von einer Nation geht halt einfach gar nicht. Es geht halt einfach nicht. Es ist halt schon ein bisschen, ja, würdemissachtend und menschenmissachtend und ja, also ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich heutzutage mit der ganzen Technik und so bessere Dinge gibt, um das besser zu machen.
Ja.
Aber steckst du nicht drin
Das
und
ist ja auch immer der Teil, also ich meine, wir haben ja regelmäßig eine ehemalige Teamkollegin von dir hier, die liebe Uli Gressler, schöne Grüße an der Stelle, die dann auch immer sagt,
ja.
also in dem Sinne ist sie schon froh, dass sie nicht mehr aktiv springen muss, weil auf diesen
Ja.
ganzen Apparat, der da dran hängt, sagt sie, also es war zu ihrer Zeit war es ja schon viel, was man beachten muss, aber es ist ja nur noch mehr
Ja.
geworden. Also da ist sie wirklich nicht
Ja.
böse drum, dass sie das verpasst.
Es ist echt geisteskrank.
Ja.
Und halt auch letztes Jahr dann und halt vorletztes Jahr auch schon immer mit diesen Chipping-Terminen. Da musste ja dann ab und zu, war es ja so, dass man einen Tag vorher schon anreisen musste, wegen Anzugcheck und hier und da. Und an was man alles denken muss, an wirklich, irgendwann konnte man sich das einfach auch nicht mehr merken. Oder man kann sich das als Athlet, hat man eigentlich Besseres zu tun, wie sich nur mit seinem Material und vor allem mit dem Anzug auseinanderzusetzen, aber man kommt einfach nicht drum rum. Und das ist halt einfach so schade dran, weil am Ende geht es halt drum beim Skispringen, wie ist der körperliche Zustand des Athleten, wie hat er den Sport verstanden und was für ein Gefühl hat er und wie bringt er das auf die Schanze. Und heutzutage ist es halt schon leider so, okay, wer hat den größten Anzug an? Wer hat den besten Schnitt? Wer hat die beste Skibindung, Materialien? Ja. Und that's it. Wo ich mir halt auch denke, naja, das kann es halt aber auch einfach nicht sein. Manche rackern sich wirklich den Arsch ab im Kraftraum, um irgendwie Muskeln aufzubauen, weil halt der Körper es nicht hergibt und andere haben halt einen großen Anzug an.
Ja.
So. Das ist halt einfach das, was mich daran
Es
so nervt. Und es ist halt im Grunde, wenn man das Ganze Thema weiter spannt. Es wird sich halt im Radsport beklagt über Doping, es wird sich in den Ausdauersportarten generell über Doping beklagt. Aber was ist es denn bei uns? Es ist eigentlich schon mit Doping zu vergleichen. Nicht körperlich, aber diese Materialschlacht ist ja nichts anderes wie Bescheißen.
Ja.
Und das, ich finde es halt einfach so schade, weil da einfach der Sportgeist komplett verloren geht. Und also da denke ich mir dann halt auch immer, Leute, was macht ihr denn Sport eigentlich? Macht ihr den
Ja.
Sport, um zu bescheißen? Das ist halt einfach schade. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir jetzt im Nachgang viel Gedanken darüber gemacht habe, wie unfair das ist, wenn man dann halt als Kind mit dem Sport anfängt und Spaß daran hat und irgendwann halt nicht mehr weiterkommt aufgrund dessen, dass halt die Materialschlacht so herangeschritten ist. Das ist halt einfach Kacke.
Und es ist ja auch dem Zuschauer gegenüber, den Teil, den du jetzt gerade ja zu Recht auch kritisierst, den kriegt der Zuschauer ja nicht mit. Also
Ja.
was der Zuschauer von euch sieht, sind 10 Sekunden Sprungablauf, zwei, drei Zeitlupen, Ergebnis, Feierabend.
Ja, und halt mal einmal
Und
winke, winke in die Kamera, entweder
genau,
lachen
oder
oder nicht lachen und that's it, ja.
ja, das ist schon.
Ja.
Na, ist schon wirklich, wirklich, wirklich schade, ja.
Ja, total.
Ja.
Man wünscht es sich natürlich anders.
Absolut. Ich meine, letzten Endes Eigentlich sollte es um Sport gehen und den Athleten und nicht um Technik oder Material oder wie auch immer.
Ja, total.
Aber bevor wir jetzt trübsalblasend diese Sendung beenden, weil es ja eigentlich auch ein ganz, ganz amüsantes, cooles Gespräch war, wie ich fand, spielen wir zum Abschluss noch das Skispringen einmal eins. Unsere beliebte Kategorie, die ich mit wirklich jedem Gast spiele, sind nochmal 5 Fragen und wir beginnen mit deiner Lieblingsschanze. Wo bist du besonders gern gesprungen?
In Stams. Stams hat mir immer richtig Spaß gemacht.
Hatten wir, also ich wüsste nicht, vielleicht ein oder zweimal, also bist du nicht Mainstream unterwegs, kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, also es gibt viele Schanzen, die gut sind, aber Stams wird halt so für immer eigentlich meine Lieblingsschanze sein, ja. Die ist einfach
Okay.
geil. Ja.
Einfach geil, okay. Falls ihr mal einen Slogan braucht, liebe Stammser, ihr habt ihn.
Ja, einfach
Und
geil.
bitte Anna nennen, also das ist ihr Werk. Gibt es dann auf der anderen Seite auch eine, wo du sagst, boah, die habe ich nicht verstanden oder die, nee, lass mir die weg, habe ich gar keinen Bock drauf gehabt.
Boah, Lahti und Oslo, boah, Katastrophe, ey. Hab ich gehasst. Lahti, so eine Scheißschanze, ey. Vor allem, das ist halt auch so, was viele sagen, boah, voll die geile Schanze und so. Hab ich nie gecheckt. Da war mir der Anlauf immer zu steil. Mit meinen scheiß langen Beinen, das ist keine Chance. Das war einfach nix. Nee.
Tja,
Aber
ne,
der Ort ist cool. Also, es war immer schön da zu sein, aber die Schanze war leider nichts für mich. Ja.
wenn der Streit sich der Architekt sagt, das ist die beste, die ich je gebaut habe, Athletin sagt, aber auf meinen Körper passt sie nicht.
Ja.
Hast du einen Lieblingsflugstil? Gab es jemanden, dem du besonders gerne zugeschaut hast?
Oh. Ja, viele eigentlich. Also es gibt viele, die richtig schön Skispringen, muss ich sagen. Ich finde jetzt, also gut, Mainstream halt, Kamil Stoch hat natürlich immer sensationell performt. Sehr schöner Sprungstil, aber es gab wirklich richtig viele. Severin Freund auch einen richtig schönen Sprungstil gehabt. Der Richie Freitag auch. Also, das sah auch immer tadellos aus. Oder halt natürlich vom Stefan Laie, der hat ja auch immer einen richtig schönen Telemark gemacht auch. Also, ich finde tatsächlich alles. Aber am allercoolsten fand ich eigentlich damals 1900 irgendwann hier, wo sie die Hände nach vorne gemacht haben und so seitlich durch die Gegend geflogen sind. Das war halt am heftigsten. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also weiß ich wirklich nicht, wie die das gemacht haben. Das ist krass. Ja.
Habt ihr nicht, also ich meine, ich habe schon viele lustige Trainingsvideos oder so gesehen, habt ihr nicht, also so auf so kleinen Schanzen, so mit irgendwelchen Stangen, die man in der
Doch.
Hand hält oder so, sowas habt ihr schon gemacht,
Ja,
oder?
so
Ja.
verschiedene Sprungformen mal nachmachen, Hände vor oder nur eine Hand vor, haben wir echt immer gemacht. Aber
Ja.
das ist so schwierig, dass, also ich habe es einfach nie richtig hingekriegt und nie gecheckt und dementsprechend umso heftiger, wie die damals wirklich so geflogen sind mit zwei so Brettern, die irgendwie auch nicht richtig fest waren an den Schuhen und ohne Helm und ohne alles. Das war echt heftig.
Und dann ja, wenn man es noch mit heute vergleicht, richtig tiefe Telemark, ne? Das Knie fast auf Schneehöhe und so.
Ja,
Schon, also stilistisch
richtig
muss man
stilistisch.
sagen,
Ja.
war es schon schöner als. Ich meine, und jetzt habt ihr das Problem, ihr könnt ja gar nicht gerade aufsetzen bei euren
Ja.
Bindungsstäben, ne? Es geht gar nicht
Ja.
mehr.
Total.
Ja. Bring back schöne Telemarks auf jeden Fall. Wäre schön.
Ja.
Dann, vielleicht haben wir schon über ihn gesprochen. Ansonsten wäre jetzt der Zeitpunkt, ihn zu droppen. Was war dein schönster Karrieremoment?
Boah, ich habe gar keinen schönsten Karrieremoment, muss ich sagen. Also meine Highlights sind natürlich die zwei WM-Medaillen, aber jetzt so das Greifbarste tatsächlich einfach mein fast 200 Meter Flug.
Der Abschiedsflug sozusagen.
Naja, der Abschiedsflug, das war echt eigentlich jetzt im Moment der schönste.
Gut, dann hast du ja die Weisheit vollfüllt, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Dann hast du ja mit
Ja,
dem
das
Schönsten
hat
aufgehört.
perfekt
Perf.
gepasst.
Super. Und zum Schluss noch, gibt es eine Kuriosität oder Anekdote, von der du uns berichten kannst, als Rausschmeißer sozusagen?
Boah, ich weiß auch nicht so richtig. Also, ich habe oft irgendwas vergessen. Ich habe oft meine Keile vergessen in den dümmsten Momenten oder Handschuhe oder irgendwas. Aber ich glaube, Was jetzt gerade letztes Jahr am kuriosesten war, war, dass mir nachgesagt wurde, ich hätte meinen Verein gewechselt, obwohl ich das nie erwähnt habe oder irgendwie auch nur im Raum stande. Es war da echt witzig, da hat dann meine Mutter mir geschrieben, so, hä, Anna, bist du nicht mehr beim SC Degenfeld? Fragezeichen. Und ich so, hä, was? Habe ich die angerufen, die mir erzählt, okay. Dann habe ich das Ganze mal erforscht und da hat einfach irgendjemand aus dem heiteren Himmel erzählt, ich hätte den Verein zum SV SC Schonach gewechselt, was
Ja.
natürlich absolut nicht stimmt. Ich bin für immer ein Schwabe, ich bin für immer ein SC Degenfelder, eine SC Degenfelderin und ja, das war wieder, das war so ein sinnloser Aufreger und Stress, weil ich da noch 100 Mal irgendwo hinterher telefonieren musste, um das zu berichtigen. Ja,
Ja.
sinnlos.
Also ich die Wurzel dessen, also zumindest reime ich es mir jetzt mal so zusammen, war, dass die ansonsten sehr geschätzte Presseabteilung des DSV diesen Vereinsnamen einfach in die Pressemitteilung geschrieben haben,
Ja.
als sie das Aufgebot rausgeschickt haben. Ja,
Ja.
aber da, ich
Wer
weiß gar nicht,
weiß,
was ich
ne?
dazu sagen soll. Deswegen, mein erster Reflex war, Moment, das fragst du die Anna bitte lieber selber, ob das denn stimmt. Und da war das Kind bei dem anderen Medium ja schon in den Brunnen gefallen, weswegen du
Ja,
ja dann
total.
irgendwie noch eine Klarstellung machen musst. Aber das kann ich mich auch nicht erinnern, dass das mal jemand anderen passiert wäre oder dass das so große Wellen geschlagen hätte. Also, ja.
Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Naja.
Also in
Wurde
dem
ja dann alles
Sinne,
berichtigt.
ja. Aber ist auch was, mit dem man sich als Athlet nicht rumschlagen möchte. Aber
Ja.
zumindest wirklich eine schöne Anekdote, mit der man hier rausgehen kann, auf jeden Fall. Dann kann ich an der Stelle nur sagen, vielen lieben Dank, liebe Anna, dass du heute in der Sendung warst. Hat großen Spaß gemacht. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank für die letzten. Weiß nicht, wie lange ist es jetzt? 10 Jahre? Ja, könnte hinkommen, dass wir jetzt 10 Jahre schon
Könnte
miteinander zu
hinkommen.
tun haben. Ja, war mir immer eine große Freude und ja, schön, dass du uns nochmal auf deine Reise mitgenommen hast, virtuell.
Ja, danke dir auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht und war natürlich mal wieder schön, dich zu sehen, Mensch. Und zu hören, natürlich.
Und zu hören. Öffentlich, aber ich meine, das Gleiche, was für deine ehemaligen Teamkollegen gilt, gilt natürlich auch für mich. Bin auch nicht aus der Welt. Hoffentlich
Ja,
sieht man
klar.
sich mal wieder
Ich denke,
an
man sieht
Englisch.
sich, ja.
Würde ich auch fest von ausgehen.
Ich
Dann würde
hoffe,
ich
man sieht
sagen,
sich.
auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und dann hören wir uns ganz demnächst bald schon wieder. Und bis dahin gilt wie immer hier in der Flugshow, fliegt, soweit es geht.
Sie.